Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute in der Früh Dominik Miller. Eltern, Großeltern, aber auch Pädagogen, die kennen das. Alle Kinder erleben Situationen, die für sie aufregend, anstrengend oder sogar richtig stressbeladen sind. Streit mit der besten Freundin im Kindergarten oder die Beerdigung eines Verwandten, von Opa und Oma vielleicht. Vielleicht aber auch ein Krankenhausaufenthalt, Mandelentzündung oder gebrochener Arm, was Kindern eben auch so passiert. Das legt sich aber zumeist schnell wieder, so sagt es der Laie. Unser Studiogast sagt dazu etwas präziser: In der Regel regulieren sich die Kinder selbst oder durch Unterstützung einer Bezugsperson. So wird ihr gestresstes Nervensystem wieder auf den Normal-Wohlfühl-Level herunterreguliert. In unserer heutigen Sendung, da geht's aber um Fälle, wo der Stress häufiger vorkommt, länger anhält, wie zum Beispiel Schulstress oder wo sich traumatische Erlebnisse ereignet haben und wo sich das Nervensystem eben nicht quasi selber herunterreguliert, also dysreguliert bleibt. Dann kann es vorkommen, dass diese Kinder in einer erhöhten Anspannung stecken bleiben. Das kann sich in Hyperaktivität, Desorientiertheit oder auch in großer Schüchternheit, Verhaltensänderungen und psychosomatischen Symptomen äußern. Unser Studiogast, die Traumatherapeutin Peggy Paquet, die möchte Eltern und anderen Bezugspersonen von Kindern, deren Nervensystem auf die eine oder andere Art übermäßig angespannt ist, sie möchte ihnen Hintergrundwissen und auch praktische Übungen mitgeben, die selbstständig umgesetzt werden können. Traumatisierte Kinder benötigen dazu natürlich professionelle Unterstützung. Unser Thema heute, das heißt im Rhythmus der Kinderherzen, mit Kindern spielerisch innere Spannungen lösen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Paquet. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
Guten Morgen, Herr Miller. Grüß Gott an alle Hörer und ich freue mich, wieder da zu sein.
Sie sind Logotherapeutin und Psychotherapeutin. Neben Ihrer Traumatherapiearbeit. Sie wandten sich vor 10 Jahren etwa der Traumaforschung und Traumatherapie zu und Sie arbeiten als Traumatherapeutin in eigener Praxis und Sie sind auch Referentin, halten Vorträge und geben Seminare. Frau Paquet, ich möchte gar nicht weiter vorgreifen. Sie haben einen Impulsvortrag vorbereitet. Ich stelle Ihnen zwischendurch auch ein paar Fragen dazu. Und ich werde auch am Ende Ihres Vortrages die Hörernummer durchgeben, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihre Fragen an Frau Paquet stellen können. Bitte, Frau Paquet.
Ich möchte einsteigen mit einem passenden Zitat von Friedrich Schleiermacher. Kinder sind nicht nur freundliche Lichtstrahlen und Gottesgrüße, sondern auch ernste Fragen aus der Ewigkeit und schwere Aufgabe für die Zukunft. Die Aufgabe für die Zukunft sehe ich darin, dass wir unseren Kindern einerseits das schwere Erbe der generationsübergreifenden Traumaweitergabe ersparen, indem wir uns als Eltern, Erzieher und Großeltern auf den Heilungsweg begeben, also selbst auf den Heilungsweg begeben, und dass wir die Kinder andererseits mit all dem uns heute zur Verfügung stehenden Wissen und Möglichkeiten unterstützen, dass sie sich frei entwickeln können, ja, und so zu dem werden können, wie Gott sie gemeint hat. Also die meisten Hörer kennen mich aus der Erwachsenentherapie, was auch mein Schwerpunkt ist. Und ich begann mich zusätzlich der Kindertherapie zuzuwenden, als mir in Fortbildungen bewusst wurde, dass es oft nur wenige Interventionen, also therapeutische Übungen und auch therapeutisches Eingreifen braucht, also wirklich wenig, um bei Kindern dauerhafte Stresssymptome zu verhindern, also Hyperaktivität, psychosomatische Beschwerden und so weiter. Also je früher ein Kind nach einem belastenden Ereignis oder sogar nach einer traumatischen Erfahrung unterstützt wird, sein Nervensystem wieder zu regulieren, desto schneller verschwinden Symptome, zum Beispiel Schlafstörung, ein Symptom, oder es entstehen erst gar keine. Damit sie, also die Kinder, nicht erst nach langen persönlichen Leidenswegen, als die Erwachsenen in die Therapie kommen, also ich sage, bevor sie dann als Erwachsene zu mir kommen, ist es wichtig, Genau in dem Moment, wo es passiert oder anschließend in der Kinderzeit, durch spielerische Kindertherapie diesen Knick, der oft geschieht durch solche Ereignisse, in der Lebensgeschichte frühzeitig zu verhindern. Die neuen Erkenntnisse aus der Forschung über das Nervensystem, über die Funktionsweise des menschlichen Nervensystems, aus der Traumaforschung, die eröffnen ganz neue Therapiemöglichkeiten. Die Therapie bei Kindern heißt, mit ihnen zu spielen, damit die Reaktionen, also dabei, beim Spielen, die Reaktionen ihres Nervensystems zu beobachten und sie durch diesen Prozess, wie das Nervensystem hochfährt und wieder runterfährt, zu begleiten.
Also ein therapeutisches Spielen sozusagen?
Ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Schlimmste meiner Arbeit ist das lange Sitzen. Es ist wunderbar, zwischendurch mit Kindern spielen zu können, am Boden zu knien. Also es ist nur so am Rande, aber das ist nicht der Hauptgrund.
Über das therapeutische Spielen redet man noch im weiteren Verlauf der Sendungen noch
genau,
ein bisschen
mehr. Genau, da kommen ganz praktische Sachen noch dazu.
Fein.
Und die meisten Hörer kennen mich mit der Methode der liebevollen Zwiesprache. Und vielleicht können Sie sich erinnern, dass ich gesagt habe, damit arbeite ich erst mit Kindern so ab 6, 7 Jahren, weil sie dann erst in der Lage sind, auf ihre Gefühle draufzuschauen. Kleinere Kinder sind total identifiziert mit ihren Gefühlen. Und dann kann diese geistige Person, wie wir es in der Logotherapie nennen, auf die Gefühle draufschauen und sagen, ich habe Angst. Und deshalb habe ich gemerkt, dass ich für die Kleineren ein anderes Handwerkszeug benötige, ein weiteres. Und mit Kindern, und das ist ganz wunderbar, über 6, 7 Jahren kann ich mit beidem arbeiten. Also mit der liebevollen Zwiesprache und mit dieser körperorientierten Spieltherapie.
Wie spielen denn Kindern und was können wir erfahren im Beobachten der Spiele unserer Kinder?
Also Kinder erzählen ja ihre Geschichte nicht mit Worten, vor allem kleine schon gar nicht, sondern in der Bewegung. Und im Spiel versuchen sie nicht verarbeitete Erfahrungen zum Abschluss zu bringen. Also sie spielen natürlich auch Dinge durch, die sie erlebt haben, die Spaß machen, aber halt auch Dinge, wo es irgendwie nicht gut ausgegangen ist oder wo sie innerlich noch nicht sich haben wieder entspannen können. Und sie schaffen durch Bewegung und Kreativität einen Raum, in dem sich ihr Nervensystem regulieren und reorganisieren kann. Wenn ein Kind wiederholt ein und dasselbe spielt, ist es auf einer tieferen Ebene ein Lösungs-Integrationsversuch. Und so kreieren Kinder zur inneren Verarbeitung ganz neue Spiele oder sie verändern alte Spiele oder sie machen ganz neue Spielregeln. Zum Beispiel nach einer Operation spielen Kinder sehr gerne intensiv eine Zeit lang Krankenhaus, Arzt und Patient und alles, was so drumherum dazu gehört, die Arztbesuche. Und am Spiel können wir erkennen, ob sie das Gelebte irgendwie zum Abschluss bringen können. Also zum Beispiel, dass das operierte Kind dann wieder aufstehen kann, ob es wieder gehen kann, ob es gesund nach Hause gehen darf. Oder wenn sie einen kleinen Auffahrunfall hatten und dann immer Crash spielen mit ihren Autos, dann kann man sehen, ob die wirklich immer nur diesen Crash wiederholen oder ob die dann auch einen Abschleppdienst holen, ob die das wieder aufräumen
nach
dem Crash. Und dann sehen wir also, ob sie im Prinzip das zum Abschluss bringen oder ob sie im Geschehenen stecken bleiben. Und in der Therapiesituation, wenn man mit Kindern spielt, hilft man ihnen genau an dieser Stelle, wo sie stecken bleiben, durch das Geschehen hindurchzukommen und es zum Abschluss zu bringen. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich, wie man da vorgeht.
Also Sie würden jetzt beim, was ich nachspielen, des Crash sagen, wo ist denn jetzt der Krankenwagen oder dass Sie da vielleicht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde eher mit dem somatischen Erleben arbeiten. Ja, wenn du das immer spielst, wie geht's dir denn damit? Also da würde ich ansetzen und dann... Es gibt keine genaue Vorgabe. Also es orientiert sich wirklich am Nervensystem des Kindes. Fährt es hoch oder entspannt sich's und man versucht es, da komme ich ja jetzt später noch drauf, es durch diese Phasen hindurchzubringen.
Also Spiel ist eben, halten wir einfach mal so fest, bei Kindern nicht immer nur Spiel. Es ist manchmal auch ein Mittel zum Zweck, obwohl das Kind es gar nicht weiß.
Ja, oft sogar. Also nicht nur in diesem, sag ich mal, problembeladenen Sinne, sondern wir wissen das ja einfach, sinnliche Erfahrungen zu machen, Dinge, auch wenn irgendwas jetzt ganz gut ausgegangen ist und das Nervensystem nicht belastet, aber neu war, dann spielen sie es durch, um es als Erfahrung zu integrieren. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Wie darf ich das jetzt zum Beispiel deuten, dass meine Tochter, seit sie vor 2 Jahren auf einer Hochzeit war, ständig Hochzeit spielt und Braut sein will?
Vielleicht ganz archaische Muster.
Also keine Angst vor, das war sicher nicht traumatisch dann.
Nein, ganz bestimmt nicht, aber ich würde sagen, Braut sein heißt sich ja auch schmücken und schön sein. Und die eine will Prinzessin, die andere Braut sein. Ich glaube, das sind wirklich so ganz archaische Sachen, wo diese Mädchen zur Frau heranreifen, was dazugehört, sich zu schmücken. Die Männer wollen ja dann hübsche Frauen haben. Also das.
Sie wollen selber Krieger sein und stark sein.
Ganz genau, also da muss man auch als pazifistische Eltern auch schauen, wo Kinder bestimmte Erfahrungen machen können, in welchen Räumen. Da sind wir als Eltern eines Jungen auch sehr dran, diesen Raum abzustecken immer wieder.
Ganz schön gefordert, ja.
Genau. Also beim Spielen mit Kindern können wir beobachten, das ist jetzt nichts Neues, dass manche Kinder sehr aufgedreht, manche Kinder eher so fröhlich, neugierig, ausgeglichen und manche sehr, sehr ruhig sind. Und dies sagt etwas über den Modus ihres Nervensystems aus. Das ist reguliert oder dysreguliert. Und wir können an der Körpersprache der Kinder wahrnehmen, und da komme ich nachher noch dazu, in welcher Phase sich ihr Nervensystem gerade befindet, ob sie in der Bereitschaft, Aktion, Interaktion oder Integration sind. Also 90% der Spiele, die Kinder kreieren, sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Etwas, was sie in einem kleinen oder auch sogar größeren Maße herausfordert. Und kämpfen und fliehen, und gerade auch besonders bei Kindern, bei Kindern so und so, und bei Jungen nochmal verstärkt, es sind vielen Spielen enthalten. Wir fangen mal an bei Verstecken, Abwerfen oder auch bei einer Wasserschlacht. Ja, da gibt es ja halt diese Wasserpumpen und da halten die drauf und quietschen und rennen. Und genau, also da ist wirklich dieser Kampf- und Fluchtimpuls, der muss oft gelebt und erfahren und ins Nervensystem wirklich integriert aufgenommen werden.
Jetzt sprechen Sie ja oft von einem dysregulierten Nervensystem. Was meinen Sie jetzt damit genau und was sind so Ursachen für ein dysreguliertes Nervensystem bei Kindern?
Bei einem regulierten Nervensystem sind Sympathikus und Parasympathikus, also die Teile des Nervensystems, die für Anspannung und Entspannung in uns sorgen, die sind im Gleichgewicht. Bei einem dysregulierten Nervensystem dominiert eines von beiden. Oder es wechselt, mal mehr Anspannung, mal Entspannung. Und dies zeigt sich in Symptomen wie Hyperaktivität oder dass Kinder auch zu down sind, also zu sehr runtergedimmt sind. Ein weiteres Merkmal des dysregulierten Nervensystems ist, dass Kinder, wenn sie angespannt sind, auch ja, selbst bei einer freudigen Aufregung merkt man das, sehr lange brauchen, bis sie wieder runterkommen.
Also, was ist denn sehr lange? Ist sehr lange ein Tag, eine Woche oder?
Also es ist wirklich ein bisschen vom Ereignis und den Situationen abhängig, aber ich glaube, man merkt das schon als Bezugsperson, dass es jetzt nicht mehr in einem Zusammenhang steht und im Prinzip die Ereignisse schon längst weitergegangen sind.
Kann ich da?
Und auch nicht zur Ruhe kommen, keine Ruhephase zwischendurch einlegen, dann von einer Aktion in die nächste. Also daran merkt man das auch. Und dass sie zu schnell sprechen und wirklich gar nicht mal zwischendurch in so eine Entspannungsphase kommen.
Kann ich da als Eltern mich selbst als Maßstab sehen? Also ich hake halt irgendwelche Sachen schnell ab, sage, okay, jetzt haben wir halt aufgeregt und jetzt machen wir einen Schwamm drüber und das war's. Und
dann Kinder ist haben wieder gut. Ihren ganz eigenen Rhythmus. Und es gibt Kinder, die allgemein ein bisschen länger brauchen. Wir erinnern uns an die hochsensiblen Kinder, die länger brauchen, um Reize zu verarbeiten. Da dauert es generell ein bisschen länger. Brauchen auch generell mehr Raum zum Integrieren, zum Runterfahren. Aber das ist schon auffällig. Ich erinnere mich in den Ausbildungskursen, da hat der Allé, mit dem ich nachher noch spreche, hat mit einem Kind gearbeitet. Es kam zur Tür rein und rannte nur von einem Ende zum anderen. Also das konnte sich überhaupt nicht hinsetzen. Also das ist jetzt schon sehr auffällig. Ich mag da gar kein genaues
Also der Maßstab ist einfach das Kind selbst. Jedes Kind ist anders. Die Eltern kennen ihr Kind und wissen einfach, holla, jetzt dauert es aber doch ein bisschen.
Fährt nicht mehr runter. Oder auch Erzieher, die natürlich Erfahrung damit haben, geben den Hinweis, das Kind kommt gar nicht zur Ruhe. Also hyperaktive Kinder sind häufig Kinder mit einem hochgefahrenen Nervensystem. Und wir nennen das bei uns, welche in einem Überlebensmodus stecken geblieben sind. Also die haben Kampf oder Flucht nicht vollenden können. Und also die bleiben in Anspannung und Aktion stecken. Und das sieht häufig aus wie schlechtes Benehmen. Oder auch zu ruhige, verträumte Kinder können, also es kann ihr Wesen sein, aber manchmal ist das halt doch so ein Symptom eines dysregulierten Nervensystems. Die sind auf der Ebene des Nervensystems unter einer Erstarrungsreaktion stecken geblieben. Mhm. Also es gibt ja von den Überlebensmechanismen Kampf oder Flucht, wenn uns irgendetwas begegnet, was gefährlich ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht unser Nervensystem, geht in eine Erstarrung. Also wirklich, es erstarrt alles in uns. Und wenn Kinder in diesem Modus stecken bleiben, dann werden sie sehr, sehr ruhig. Aber die leben ja auch nicht wirklich ihr Potenzial. Und alle beide Richtungen dessen, was ich beschrieben habe, das sind Kinder, die nicht wissen, wie sie mit diesen inneren Empfindungen und Gefühlen umgehen sollen. Die sind in irgendeiner Weise zu viel für sie. Vielleicht fühlt es sich sogar bedrohlich an. Also, dass Kinder überschießen oder auch mal traurig gedämpft sind, das ist nicht das Problem. Also jetzt nicht bei jedem überaufgeregt sein, gleich Angst kriegen als Elternteil. Also wenn mein Sohn verreist, dann ist er 2 Tage vorher aufgeregt. Das kennen wir schon. Dann kann der nicht mehr normal laufen, sondern der macht bei jedem dritten Schritt immer so einen kleinen Hüpfer. Also wenn man mit dem dann zum Bahnhof geht, dann Schritt, Schritt, Hüpf, Schritt, Schritt, Hüpf. Aber wenn er dann angekommen ist, reguliert er wieder runter.
Weil sich einfach auf die Reise freut.
Ganz genau. Also aufgeregte Freude darf auch sein. Also wenn Kinder sich nicht selbst regulieren können, können sie nicht das leben, was sie eigentlich möchten, was sie sich wünschen. Ja? Wir wissen das auch von hyperaktiven Kindern, die würden gerne in der Schule mitgehen, aber sie schaffen es nicht. Und dann benötigen sie Unterstützung. Und was für mich wichtig ist, wenn ein Kind in die Praxis kommt, also die psychologische Diagnose ist nicht entscheidend. Die Kinder sind in den meisten Fällen dysreguliert. Also bei Hyperaktivität, dem sogenannten ADHS, gibt es natürlich verschiedenste Ursachen, angefangen von Umwelteinflüssen, Ernährungseinflüssen, natürlich auch Einflüssen von Seiten der Eltern. Aber in irgendeiner Form, in einem gewissen Prozentsatz, mal mehr oder weniger hoch, ist ein dysreguliertes Nervensystem daran beteiligt, also hochgefahrenes Nervensystem. Genau, also die Ursachen, hatten Sie ja schon in der Einleitung einiges genannt, können für diese Kinder stressbeladene Erfahrungen oder sogar traumatische Erfahrungen sein, von einem kleineren Ausmaß wie ein kleiner Fahrradunfall bis zu einem größeren Ausmaß also Unfälle, medizinische Behandlungen, die darf man wirklich nicht unterschätzen, Operationen, Schulstress, Mobbing, ganz heftig für Kinder, Geschwisterkonflikte, auch häufiger Thema, wenn ein Geschwisterkind zu schnell auf das andere folgt, dass das eine irgendwie noch nicht genügend genährt ist und dann wirklich Stress bekommt. Streit zwischen den Eltern, also übernervöse Bezugspersonen, weil die Kinder dieses hochgefahrene Nervensystem der Erwachsenen auch schnell aufnehmen. Beschimpfung, Bestrafung, Verluste hatten sie auch schon genannt, Krankheiten. Und bei kleinen Kindern nicht selten ein Thema, ein Geburtstraumata.
Was ist das?
Also wenn die Kinder geboren werden und es macht Stress, also sie bleiben stecken, Sauerstoffmangel, Kaiserschnitte sind auch in irgendeiner Form stressbeladen. Ich bin da nicht Spezialist, bin da halt mit Kollegen auf dem Austausch. Was ich da empfehle, wirklich mit Säuglingen, wenn Eltern merken, das schreit zu viel, in der Regel auch ein dysreguliertes Nervensystem oder schläft zu viel. Oder wenn Ihnen irgendwas auffällt, also erste Ansprechpartner sind wirklich gut ausgebildete Osteopathen in dem Bereich Kraniosakraltherapie. Also aus meinen Gesprächen mit Kollegen, die auch Kraniosakraltherapie anbieten, ein Teil der Osteopathie, also wo die mit ganz sanften Berührungen Körpersystem, aber auch Nervensystem unterstützen, sich zu regulieren. Da weiß ich, dass die Säuglinge wirklich allein bei diesen Behandlungen regulieren, dass die anfangen zu weinen, zu zittern und dann diese hochgefahrene Spannung sich entlädt. Also für Säuglinge halte ich das für den ersten Ansprechpartner und vor allem diese wirklich umfangreich ausgebildeten, 5 Jahre ausgebildeten Osteopathen, die sich auf Kraniosakral und vor allen Dingen auch auf Kinder spezialisiert haben. Da würde ich unbedingt zu einem Kindertherapeuten gehen. Haben wir ganz, ganz gute Erfahrungen. Im sogenannten ganz normalen Alltag entsteht in Kindern auch schon eine Menge Druck. Ich denke nur an eine Situation. Ich habe ein Schulkind. Wir sind noch nicht an dem Punkt, aber wir wollen es besser machen. Also Kinder sind bei dem sogenannten Übertritt, ja, von der Grundschule in eine weiterführende Schule, da geht der Stress ja in der 3. Klasse los. Weil Eltern wünschen sich natürlich, dass Kinder diese Gymnasiumsqualifikation erreichen, weil sie wollen, dass aus ihren Kindern was wird. Und so ein kleiner Stöpsel, der weiß doch noch gar nicht, was er werden will. Der hat doch noch keine Idee, wo sein Leben hingeht.
Er weiß ja nicht mal, was Studium ist.
Ja, ganz genau. Genau, und dann geht da ein Riesendruck los auf die Eltern, in den Eltern, auf die Lehrer, auf die Kinder. Und man beobachtet, dass sich Kinder wirklich in dem Alter schon unglaublich verspannen und diesen Druck regelrecht in ihrem Körper sammeln. Und das setzt sich dann natürlich mit allen weiteren Schul- und Ausbildungsstationen fort.
Also das heißt, die Spannung lässt nicht nur für das Kind nicht nach, sondern die Spannung lässt während seiner gesamten Lebensgeschichte dann gar nicht nach. Also ich bin dann auch als Gymnasialschüler angespannt, als Abiturient bin ich ständig angespannt, geht dann weiter, wenn ich Student bin, dass das sozusagen
kumuliert,
dass ich das verinnerliche, dass ich einfach immer so unter Strom bin oder so unter Spannung.
Häufig, natürlich gibt es immer Lebensphasen, wo man Unterstützung bekommen kann oder wo ein Kind dann sich auch wieder entspannt. Aber wie wir wissen, in der 5., 6. Klasse im Gymnasium, das ist nicht gerade eine Zeit der Entspannung. Und ich finde diesen Schulwahnsinn, es ist kaum zu ertragen. Also ich bin von der Schule heimgekommen, habe meinen Ranzen in die Ecke geknallt und war draußen. Das kann mich nicht an so einen Stress erinnern. Und ich finde es unglaublich schade, weil man Kinder ihrer Kindheit beraubt und die mit irgendwas vollstopft, was sie nie wieder brauchen für ihr Leben.
Hat sie die Kultusministerium sich schon mal bei Ihnen gemeldet, so wegen G8 und G9?
Ich sollte mich mal dort melden. Also es ist, wir haben für unser Kind auch einen anderen Bildungsweg gewählt, in der Hoffnung, dass das dann auch so funktioniert. Also es ist eine Montessori-Schule und das zeigt sich wirklich ganz, ganz positiv. Aber wir wissen jetzt auch noch nicht, wie sich das dann alles weiterentwickelt. Aber da erleben wir zumindest diesen Druck nicht. Und Kinder lernen, wenn sie angeregt werden, wirklich ganz wunderbar ohne Druck. Die lernen viel, viel besser ohne Druck, wenn sie motiviert und angeregt werden für Dinge, die sie interessieren.
Ja, zum Plädoyer. Also in welches der schwierigsten Fragen, die die Eltern bevorstehen, wenn die Kinder eingeschult werden, da kann ich ganz gut mitfühlen.
Aber ich höre, dass es auch in diesen sogenannten normalen Schulen immer wieder an den verschiedensten Stellen neue Konzepte ausprobiert werden. Also das ist wirklich ganz, ganz wunderbar zu hören.
Wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Nach diesen regulierenden Klängen von Wolfgang Amadeus Mozart wieder weiter in der Lebenshilfe. Wir sind heute mitten in der Sendung Im Rhythmus der Kinderherzen mit Kindern spielerisch innere Spannungen lösen. Wir sind im Gespräch mit der Traumatherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, wie können wir denn Kinder in ihrer ganz natürlichen Selbstregulation dieser inneren Spannungen, die sich aufbauen können, eben nach, müssen ja nicht traumatische Erlebnisse sein, nach Stress, nach stressbeladenen Erlebnissen. Wie können wir denn unsere Kinder in dieser Selbstregulation ganz sanft einfach unterstützen?
Genau, wir gleiten jetzt langsam über zu dem praktischen Teil. Alle Menschen haben eine angeborene innere Selbstregulationsfähigkeit. Und gerade Kinder haben ihren eigenen Rhythmus, sich einer inneren Anspannung zu nähern, sie zu lösen und dann die anschließende Entspannungserfahrung zu integrieren.
Das war das mit dem Spielen, was wir vorhin
genau, hatten. Genau, im Spiel. Als Erwachsener ist die notwendige Grundhaltung ein wohlwollender Blick und vor allen Dingen eine Bewertungsfreiheit, wie das Kind halt gerade ist. Und Kinder brauchen ganz allgemein Zeit, sie brauchen Wahlmöglichkeiten. Also wenn man sagt, du läufst jetzt von A nach B auf diesem Strich, ist auch mehr Stress für Kinder. Sie brauchen Schutz und Erholungsräume und die Kompetenz der Bezugsperson.
Bin ich denn als Papa und Mama kompetent?
Naja, wenn wir zuhören, ein kleines bisschen mehr.
Aber
also wir können uns diese Kompetenz Stück für Stück aneignen. Also wir haben eine grundlegende Kompetenz und alles Weitere.
Ich frage deswegen, Frau Paquet, weil ja einfach, ich nehme es selber als Eltern wahr, dass einem so die Kompetenz abgesprochen wird.
Von?
Ja, von den diversen Staatsregierungen, dass es ja für alles Fachleute braucht und dass irgendwie so den Eltern ein bisschen, ist einfach meine persönliche Wahrnehmung, ein bisschen die Kompetenz.
Wir brauchen ja nicht alles zu glauben, was uns gesagt wird.
Also das heißt, als mitfühlende Eltern, die einfach ein Auge aufs Kind haben und die ein Herz haben, da habe ich schon mal einen guten Grundstock an Kompetenz.
Das ist die wichtigste Formulierung, ein Auge auf das Kind zu haben.
Ja.
Und wenn ich bemerke als Elternteil, dass mir hier ein Know-how fehlt, also eine Kompetenz, dann kann ich mir Hilfe holen.
Und Lebenshilfe hören.
Zum Beispiel.
Okay.
Also meine Erfahrung ist, dass man das wirklich gut spürt, ob man jetzt hier irgendwie stecken bleibt oder man kann, das ist ja Learning by Doing. Mhm. Ja, man probiert es mal so und merkt man, ob es fruchtet oder nicht. Und ich denke auch Eltern im Austausch tauschen sich viel Kompetenz aus. Genau, also wichtig ist die Bereitschaft, wirklich bei dem Kind zu bleiben und dann andererseits es auch wieder gehen zu lassen. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Kind nach dem Spiel nicht richtig entspannen kann, können wir zu ihm gehen und es achtsam mit unserer Hand berühren, am Rücken, an der Schulter und so mit unserer Nähe und Präsenz einen Raum schaffen, in dem es tiefer entspannen kann. Wir können, bevor es zu schnell wieder ins Spiel, in die Aktion geht, das Kind berühren und sagen, warte noch einen Moment, lass uns noch einen Moment zusammen entspannen. Und wenn es dann wieder losstürmt, dann ist es wichtig, es auch wieder gehen zu lassen. Also nicht zu sagen, jetzt ist Entspannungszeit. Also manche Kinder brauchen mehr Halt und andere Kinder brauchen mehr Raum und losgelassen werden. Die Form der Kindertherapie, auf die ich mich heute beziehe, ist ein 5-Stufen-Modell nach dem hervorragenden brasilianischen, ja, wenn das auf Brasilien orientiert, das ist zufällig ein brasilianischer Therapeut, Ale Duarte. Die 5 Stadien der Selbstregulation. Das Modell zeigt auf, welche Phasen das menschliche Nervensystem durchläuft, um sich selbst zu regulieren. Die erste Phase ist Ruhe und Entspannung. Die zweite Phase ist die Bereitschaft. Also vor einer Aktion spannen wir uns an, sind freudig aufgeregt. Da passiert etwas in unserem Nervensystem. Die dritte Phase ist die Aktion. Eine Phase hoher Erregung und Konzentration im Nervensystem. Die vierte Phase ist die Interaktion, welche ein Teil der Aktionsphase ist, indem wir mit der Außenwelt und mit anderen Menschen in Interaktion treten, also uns aufeinander beziehen. Also wir schauen nach außen, was ist da? Hallo, da bist du und ich spiele mit dir. Die fünfte Phase ist die Integration. Integration heißt Vervollständigung des Prozesses und Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts. Also das Nervensystem reguliert sich runter, der Atem wird ruhig und die Muskeln entspannen. Und jedes Spiel, jede Aktivität, die wir anbieten, geht durch diesen Ablauf. Schlichtweg, weil es der natürliche Ablauf unseres Systems ist, also von allen Menschen. Und wenn ein Kind in der Phase der Bereitschaft stecken bleibt, also traut sich da nicht loszulaufen beim Spiel, können wir es zum Beispiel unterstützen und sagen, ich kann mit dir gehen, komm, lass uns zusammen gehen. Und das Beste für sehr ruhige, zurückhaltende Kinder ist Bewegung, also die irgendwie zu unterstützen, in Bewegung zu kommen. Eine andere Stelle, wo ein Kind stecken bleiben kann, ist die Phase der Aktion. Also immer wieder und immer wieder dreht das auf und kommt gar nicht zur Entspannung. Und da ist es wichtig, den Punkt zu erwischen, wo es mal kurz nachlässt, also wo es nicht so voll in Aktion ist und dann eine Pause einzuschieben. So, wart mal ein bisschen, lass uns mal hinsetzen. weil so echte Lösung und Integration erst dann entsteht, wenn sich das Kind zwischendurch und nach dem Spiel entspannt. Und wir können unser Kind dabei in seiner Körperwahrnehmung unterstützen. Ah, oh, lass mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Ah, dein Herz schlägt ganz doll. Und wenn die Kinder dann das wahrnehmen, dann sind wir mit ihnen in ihrer Körperwahrnehmung. Und wir können Kinder auf kindgerechte Art fragen, wie sie ihren Körper wahrnehmen. Ja, jetzt, wo du so viel gerannt und gehüpft bist, wie fühlst du dich jetzt in deinem Körper? Wie fühlt es sich denn an? Kannst du mir zeigen, wo? Also wenn sie eine Antwort geben, sagen aufgeregt, kannst du mir zeigen, wo? Ah, lass mal sehen. Und eine Hand auf die Körperstelle der bezeichneten Empfindung zu legen, zum Beispiel auf die Brust oder auf den Bauch, hilft dem Kind, bewusster damit zu sein. Und dann können wir noch fragen, wie groß ist es denn? Kannst du dabei bleiben? Ja, genau, das sind so erste Hinweise zur Unterstützung in dieser Selbstregulationsfähigkeit.
Jetzt ist ja oft ein Problem bei kleinen Kindern, wie gehe ich mit Grenzen um? Grenzen, die gesetzt werden. Und wie können wir unser Kind unterstützen, seine Grenzen einfach auch besser wahrzunehmen, dass es einfach Linien gibt, die nicht überschritten werden sollen oder dass ich selber auch begrenzt bin in meiner Fähigkeit, in meinem Körper?
Also bei Kindern, wenn Kinder irgendwie Stress oder ein Trauma erleben, dann kann es passieren, dass, ich sage immer so, wie so ein Loch in ihren Grenzen entsteht, wo sie das von anderen überschreiten lassen. Oder wenn sie allgemein von Geburt an vielleicht sehr angespannt sind durch ein Geburtstrauma oder auch vorgeburtlich, dann sind es Kinder, die eher so von anderen Kindern ihre Grenzen überschreiten lassen. Und da möchte ich eine Übung vorstellen, die Kinder dabei unterstützt. Also eine praktische Grenzwahrnehmungsübung mit Kindern. Dazu muss das Kind ruhig sitzen oder liegen. Und die Bezugspersonen, das muss ich jetzt ganz stark betonen, welche ausschließlich die Absicht hat, durch seine Berührung das Kind in seiner Körperwahrnehmung zu unterstützen. Also diese Bezugsperson mit dieser ausschließlichen Absicht streicht dem Kind sanft und achtsam langsam über die Füße und Beine, ja, so alle Seiten, und sagt, spür mal, hier sind die Grenzen deiner Beine und Füße. Wenn wir das gesagt haben, geben wir ein bisschen Zeit zum Nachspüren. Und dann können wir weiter über den Rücken streichen und sagen, spür mal, das ist die Grenze von deinem Rücken. Zeit zum Nachspüren. Der Erwachsene streicht weiter achtsam über Bauch und Brustkorb und sagt, spür mal, das ist die Grenze von deiner Vorderseite. Und auch hier geben wir wieder Zeit zum Nachspüren. Dann streichen wir ganz vorsichtig über Gesicht und Kopf. Spür mal, das sind die Grenzen von deinem Gesicht und deinem Kopf. Nachspürzeit. Und zum Schluss können wir ein paar Mal von oben nach unten über den ganzen Körper von allen Seiten streichen und sagen, spür mal die Grenzen von deinem ganzen Körper. Und wie fühlst du dich, wenn du deine Grenzen spürst? Und so eine Übung reicht nicht einmal, aber es wird sich mit jedem Mal etwas verändern. Sollte bei den Berührungen das Kind durch körpersprachliche Zeichen oder Worte zu verstehen geben, dass die Berührungen ihm unangenehm sind, also sofort aufhören, das respektieren. Also alternativ, je nach Alter des Kindes oder wie es in welcher Beziehung es zu dieser Bezugsperson steht, kann das Kind sich auch alleine über den Körper streichen. Wobei der Erwachsene die Übung anleitet, also besonders dieses Nachspüren anleitet. Also das jetzt eine praktische Übung, um diese Grenzen zu verbessern, Grenzwahrnehmung zu verbessern.
Und wie können wir unsere Kinder unterstützen, dass sie sich auch sicherer fühlen? Oft ist ja auch Verunsicherung geht da mit einher.
Ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Kindern. Ein umfangreicheres Thema, aber hier so in der Kürze der Zeit. Also ein ganz hilfreiches Spiel, um ein Kind aus seiner Opferrolle herauszuholen, sind Räuber- und Gendarmspiele. Und da geht es aber darum, die Rollen immer wieder zu wechseln. Das Kind mal Räuber und mal Gendarm sein zu lassen. Und dann mit diesen Pausen und Integrationsphasen. Und auch können wir Kinder dabei unterstützen, sich einen Schutzraum zu bauen. So eine Höhle zum Beispiel, wo sie sich verstecken können. Ein paar Decken und Tisch oder irgendwas reicht dazu. Und dann können wir eine Geschichte erzählen und immer ein Märchen zum Beispiel. Und immer, wenn es darin gefährlich wird, kann das Kind in seinen Schutzraum laufen und sich darin verstecken. Also es macht die Erfahrung, ich habe den Raum und die Möglichkeit und die eigene Kompetenz, wenn ich irgendwas als gefährlich und aufregend empfinde, mich verstecken zu können. Also Kinder, die sich zum Beispiel durch eine unangenehme oder sogar dramatische Erfahrung, zum Beispiel eine medizinische Behandlung, dann in der Welt unsicher fühlen, können bei Mama und Papa einen sicheren Ort finden. Es ist eigentlich, hoffen wir, in der Regel normal, aber es gilt, dieses für das Kind spürbar bewusst zu machen. Also eine Übung dazu ist, Mama oder Papa oder beide können sich zu ihrem Kind setzen und im Bewusstsein, dass sie der sichere Ort sind und sagen, du bist hier sicher bei mir. Schau mich mal an, ich schau dich auch an. Du bist ganz sicher bei mir. Fühl mal, wie sicher du bei mir bist. Und wenn du magst, kannst du dich an mich lehnen oder bei mir einkuscheln. Spür einmal meine Wärme. Und sich Zeit dafür lassen, auch zum Nachspüren. Bei sehr schüchternen Kindern kann es im Spiel hilfreich sein, sich als Erwachsener seine eigene Stärke zurückzunehmen, damit sich das Kind stärker und autonomer fühlt. Und auch beste Freunde aus der Kinderwelt können einem Kind ein Stück mehr Sicherheit geben. Kuscheltiere, Fabelwesen, imaginäre Wesen, Helden aus Geschichten, zum Beispiel der kleine Drache Tabaluga, der kommt und beschützt das Kind.
Und weiter zu praktischen Sachen, welche Spiele können wir denn mit unseren Kindern spielen und da so spielerisch die Selbstregulationsfähigkeit fördern? Räuber und Gendarm haben es schon erzählt.
Ja.
Hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich damals als Kind ein selbstregulierendes Spiel gespielt habe. Aber einfach so, da ist einfach was dran an diesen Spielen. Versteckspielen, Abschießen.
Ja, ganz viel. Und es ist immer wieder spannend, das als Erwachsener zu entdecken, was an diesen Spielen dran ist. Also ich möchte jetzt noch zwei praktisch umsetzbare Spiele beschreiben. Also jedes der schon genannten und nun noch beschriebenen Spiele kann eine Regulation unterstützen und schadet gesunden, regulierten Kindern in keinster Weise. Also das macht ihnen sicher auch Spaß. Also wenn man zum Beispiel das erste Spiel kann man mit mehreren Kindern spielen, da können alle mitspielen. Genau, also die Atmosphäre sollte spielerisch und nicht zu ernst sein. Also wenn wir jetzt als Erwachsener kommen und sagen, wir müssen jetzt mal ein Spiel mit dir spielen, dann ist das fast bedrohlich für Kinder.
So, wir spielen jetzt. Ja, ich habe jetzt Zeit.
Jetzt müssen wir doch mal was machen hier. Also eine spielerische Atmosphäre lässt sie immer so ein kleines Risiko eingehen, sich auf etwas Neues einzulassen. Ah, ich sehe, du bist schon richtig neugierig, stimmt das? Also Spielvorschlag 1. Zum Beispiel bei unsicheren oder auch überdrehten Kindern. Malen Sie zwei oder mehrere Kreise auf dem Boden, das sind Inseln. Auf jeder Insel steht ein Kind. Und zwischen den Inseln schwimmt ein sehr gefährliches Flusspferd. Das ist der Erwachsene. Und der Erwachsene fragt die Kinder, seid ihr denn wirklich schnell genug? Seid ihr bereit? Also wir erhöhen die Bereitschaft. Wir sind in der Phase der Bereitschaft. Und wenn die Kinder Ja rufen, und dann müssen sie auf Ruf die Insel wechseln, ohne in die Fänge des Flusspferdes zu geraten, was in der Regel mit lautem Kreischen geschieht. Und der Erwachsene rennt den Kindern hinterher, ohne sie zu fangen, ohne sie zu berühren, damit es nicht so ein Schreck entsteht. Und wenn die Kinder sicher ihre neue Insel erreicht haben, bestätigt der Erwachsene, wie gut sie das gemacht haben und sie dürfen sich ausruhen. Integrationsphase. Und dann beginnt ein neuer Zyklus. Also wenn man merkt, die Kinder werden wieder bereit, dann beginnt wieder dieses neue Spiel und so circa 4 bis 5 Zyklen. Und ganz schüchterne Kinder können von einem anderen Erwachsenen an die Hand genommen werden und an dem ganz gefährlichen Flusspferd ganz langsam vorbeigeführt werden. Spielvorschlag 2. Zum Beispiel für Kinder, die sich bei gleichaltrigen Kindern oder auch Geschwisterkindern unterlegen fühlen. Wir ziehen eine Linie am Boden oder man kann auch ein Seil hinlegen. Und auf der einen Seite ist das Kind, auf der anderen der Erwachsene. Beide sind Tiger und beide finden sich da im Vierfüßlerstand oder auch kniend wieder. Und der Erwachsene fragt das Kind, bist du wirklich stark genug? Und dann versucht er ganz langsam fauchend über diese Grenze zu gehen. und das Tigerkind hält ihn fauchend und mit den Händen und den Körperschieben davon ab, seine Grenze zu überschreiten. Und dann fauchen sich beide ganz lustig an und rangeln mit den Händen und den Armen. Und der Erwachsene überquert die Grenze nicht und lässt das Kind drücken und schieben. Und dann gibt der Erwachsene auf und sagt dem Tigerkind, wie stark es ist. Pause und Integrationsphase. Und dann Beginn einer neuen Runde, auch 4 bis 5 Runden, so lange wie das Kind mitmacht, aber auch nicht mehr. Manche Kinder dann immer weitermachen wollen, ist dann auch genug. Und zwischendurch das Kind loben und ihm seine Stärke bewusst machen. Genau. Also das sind jetzt wirklich einige sehr konkrete Anregungen, auch wirklich sehr kompakt. Aber mit diesen beiden Spielen kann wirklich sich einiges lösen im Nervensystem von Kindern.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb im Rhythmus der Kinderherzen mit Kindern spielerisch innere Spannungen lösen. Und wir schalten nach Esslingen zur Frau Armbrust. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag. Frau Pape, ich habe eine Frage. Mhm. Ich bin ab und an bei meiner Tochter. Und da ist ein Junge, der 5 ist er jetzt. Wenn ich mit ihm was mache, nachdem ich dort Musikunterricht auch gebe, dieses Kind möchte unbedingt Flöte üben. Und er verweigert sich aber sofort, wenn ich etwas Interessantes habe, einen Moment, dann blickt er auf und ich mache das Ganze sehr spielerisch, aber er verweigert sich total. Was ist da zu tun?
Also ich denke, als allererstes ist diese Verweigerung als Erwachsener in dem Moment zu akzeptieren, innerlich. Also nicht zu sagen, oh Gott, oh je, und das will ich nicht, sondern so diese innere Haltung, okay, dieser Junge verweigert sich. Okay, das ist dieser Jetzt-Moment. Und weil Kinder sich sehr stark am Nervensystem des Erwachsenen orientieren. Und wenn der wirklich innerlich ruhig bleibt, entsteht schon mal ein Raum, wo das Kind mit dem auch da sein darf. Und dann vielleicht das Kind zu fragen, was bräuchtest du jetzt oder was brauchst du oder was würde dir jetzt gut tun, damit du das machen kannst? Also das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre, willst du es vielleicht in einer anderen Form üben, machen? Ja? Also gerade bei Instrumenten ist es so, dass Kinder oft nicht dieses Vorgegebene machen wollen, sondern einfach erstmal selber ein bisschen spielerisch ausprobieren. Und dann kann man sie wieder zurückholen und sagen, ja, probier doch mal das. Und wenn das Kind sich weder äußert, was es jetzt braucht oder selber kreativ wird, dann ist es wirklich wichtig, dem Kind die Erfahrung zu vermitteln, du darfst so sein, du darfst dich auch verweigern und du darfst wieder kommen, wenn du Lust hast, das zu machen. Das ist die Erfahrung, die sie dem Kind mitgeben, ohne dass sie ihr Ziel jetzt erreichen. So jetzt ad hoc.
Okay.
Frau Armbrust, danke für Ihren Anruf.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ein Gruß nach Esslingen an den Neckar.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Wiederhören. Im Rhythmus der Kinderherzen mit Kindern spielerisch innere Spannungen lösen. Frau Paquet, häufig, oder also man braucht ja nur noch in die Arztpraxis gehen und mal wieder die Illustrierten aufschlagen. Überall steht was von ADHS drin, dass immer mehr Kinder das haben und was man alles tun muss und welche Medikamente dann gleich man nehmen muss. Wie ist denn da so Ihre Wahrnehmung? Wird da ein bisschen Panik gemacht oder wäre das auch so ein Thema, was mit inneren Spannungen zu tun hat, was man auch erstmal spielerisch mal lösen kann, bevor man gleich zu Keulen greift und Therapien macht etc.?
Also vorweg eine Studie, die ich gelesen habe, nicht gemacht, aber die ich gelesen habe in medizinischen Fachzeitschrift, Ritalin, also Kinder, die Ritalin nehmen, also dieses Medikament, was man bei Hyperaktivität gibt, 50% dieser Kinder entwickeln hinterher eine Suchterkrankung. 50%, das muss man sich wirklich mal...
Da wird ja der Teufel mit Belzebub ausgetrieben, oder?
Absolut, was man da für eine Karriere mit diesem Drogenkarriere wirklich starten kann, weil Ritalin an sich schon ein Suchtmittel ist und ganz, ganz viel mit dem Nervensystem macht. Und ich kann Eltern verstehen, die einfach nicht mehr können. Aber Medikation ist das allerletzte Mittel. Es ist zuerst die Frage, wie war mein Kind früher? War es ruhiger oder ist es schon so auf die Welt gekommen? Ist es schon auf die Welt gekommen? Ist es ein pränatales Trauma? Ist es ein Geburtstrauma? Diese Geburtstraumen sind wirklich nicht selten. Wichtig ist wirklich Ernährung. Das ist ein Faktor, der mit reinspielt, was ich halt so weiß, dass es Unverträglichkeiten gibt, die dieses Unruhegefühl auch in Kindern machen. Gibt noch andere Faktoren, die besprochen werden, die ich jetzt gar nicht selber so aufzählen kann. Also sich da mal zu informieren, auch im alternativmedizinischen Bereich, sogar Nahrungsergänzung helfen mitunter. Bestimmte Vitamine, Magnesium ist ein wichtiges Thema. Also sich da wirklich zu informieren auf einem praktischen Level, was im alternativmedizinischen Bereich dazu gesagt wird. Und einfach aus der Erfahrung meines Ausbilders, der sagt, dass diese Kinder immer in irgendeiner Form dysreguliert sind. Also dass in irgendeiner Form das Nervensystem hochgefahren ist. Wie ich vorhin schon sagte, dass diese Beteiligung des Nervensystems einen kleinen oder sogar großen Prozentsatz ausmacht bei dieser ADHS-Symptomatik. Und es ist durchaus möglich und erlebt, dass Kinder, wenn man sie unterstützt, ihr Nervensystem zu regulieren, dass sich diese Symptomatik sehr, sehr stark herunterreguliert. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten.
Also das heißt nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern wirklich auch mehrere Faktoren auch ins Auge nehmen.
Und auch einiges auszuprobieren, anzugehen. Also diese Kanone auf den Spatzen ist die allerletzte Notlösung.
Frau Paquet, welche Erfahrungen haben Sie denn auch, jetzt haben Sie es, oder was, welche Erfahrungen haben Sie gemacht bei der spielerischen Therapie mit Kindern? Sie sagten eingangs der Sendung, ja, Sie freuen sich schon so auf so Therapiesitzungen mit Kindern, weil da können Sie dann auch spielen und sich bewegen, nicht immer die ganze Zeit sitzen. Würde man sich da nicht manchmal wünschen, mit Erwachsenen auch zu spielen?
Oh ja, aber meine Haupterfahrung ist, dass mein Haus zu klein ist. Die Kinder einfach einen unglaublichen Bewegungsraum brauchen. Ich habe zum Glück so einen Raum, wo sie im Kreis laufen können. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch mit dieser inneren Lösungsarbeit, die ich mit der liebevollen Zwiesprache, mit mir auch das so handhabe, wirklich alte Schmerzemotionen löse, aber auch durch die Arbeit mit Kindern, da kommt was ganz, ganz Spielerisches in mir selbst durch. Dieser skurrile Humor, den nicht unbedingt jeder versteht, aber der wächst und gedeiht. Und auf dem Parkplatz kann es schon mal vorkommen, dass ich mich hinten auf den Einkaufswagen stelle und einmal quer über den Parkplatz düse. Also es macht Spaß. Es macht einfach wieder mehr Spaß zu leben als Erwachsene.
Also das heißt, wenn ich mich auf das Kind einlasse, um mit ihm zu spielen, um als besorgte und wache Eltern sozusagen eine innere Spannung zu lösen, das tut auch mir ganz gut.
Ja, und vor allem, wenn ich auch damit arbeite, mein eigenes Nervensystem zu regulieren, dann kommt dieses Kindliche auf einer anderen Ebene, auf dieser Erwachsenenebene, zum Blühen.
Frau Paquet, kann man das irgendwo lernen? Was Sie jetzt beschrieben haben, gibt es da...
Was lernen?
Ja, kann ich das, diese Spiele lernen, die Sie beschrieben haben, oder kann ich diese Art, auf meine Kinder zuzugehen, irgendwo lernen, oder eher jetzt nicht?
Also von den Fortbildungen weiß ich, dass man wirklich Dinge erfährt, wo man denkt, aha, wow. Und gleichzeitig habe ich als Mutter gemerkt, ach, manches habe ich schon so gemacht. Ich denke, beides. Es ist da und ich kann dazu lernen. Also mit ein paar Hinweisen, Impulsen. Bei einem traumatisierten Kind ist es nochmal was anderes. Aber ich sag, bei so einem Kind, was halt ein bisschen Anspannung angesammelt hat, jetzt vielleicht ein bisschen unruhig ist oder ein bisschen Unterstützung braucht, da kann man, glaube ich, als Eltern selbst das gut schaffen.
Vielen Dank, Frau Paquet, für die praktischen Tipps, die Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern gegeben haben. Danke auch.
Und ich freue mich über Rückmeldung von Eltern zu diesem Thema.
Und wenn Sie Rückmeldung geben wollen, Frau Paquet hat eine Website, die nennt sich www.liebevolle-zwiesprache.de. Nochmal www.liebevolle-zwiesprache.de. Wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, dann wenden Sie sich einfach an den Radio Horeb Hörerservice. Dort ist diese Internetadresse auch hinterlegt, wo Sie dann ja Ihre Erfahrungen auch übermitteln können, aber wo Sie auch vielleicht noch weitere Fragen stellen können an Frau Paquet zu Ihrem Kind. Wenn Sie diese Sendung in der Wiederholung hören möchten, weil Sie vielleicht zu spät eingeschaltet haben oder jemanden anderen darauf hinweisen wollen, dann können Sie heute Abend im Nachtprogramm diese Sendung hören in der Wiederholung. Eine Aufzeichnung dieser Sendung, die können Sie sich beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen unter 08328 921 120. Steht der Radio Horeb CD-Dienst für Sie zur Verfügung. Und wenn Sie im Internet gut versiert sind, dann können Sie sich auch diese Sendungen herunterladen, direkt von der Website von Radio Horeb, www.horeb.org, stehen alle Sendungen zum Download bereit. Wenn Sie Fragen zum Empfang von Radio Horeb haben oder zu Radio Horeb selber oder eben zum Beispiel zur heutigen Sendung und nochmal die Internetadresse von Frau Paquet wissen möchten, dann wählen Sie die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, die steht auch auf jedem Programmheft drauf, 08328 921 110. Das verabschiedet sich Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.